Wie gratuliert man einem Phantom zum 75. Geburtstag? Einem Bestsellerautor, von dem es ganze 5 Fotos gibt. Patrick Süskind hat mit Das Parfum einen Welterfolg gelandet. Gemeinsam mit Helmut Dietl hat der scheue Schriftsteller grandiose Drehbücher geschaffen, von Monaco-Franze bis Rossini. Eva Demmelhuber hat 2019 zum 70. ein Phantombild angefertigt. Ein bekannter Unbekannter, der Schriftsteller Patrick Süskind.
Schwabing, Nacht. Zwei räudige Tannenbäume nähern sich einem Eckhaus mit kleinem Vorgarten. Altbau, Jahrhundertwende. Hier wohnt das Phantom. Wenn es nicht gerade woanders ist. Ein Millionenseller mit schmalem Werk. Ein Volltreffer, das Parfum, die Geschichte eines Mörders. 20 Millionenfach verkauft, übersetzt in 51 Sprachen. Ein paar Erzählungen, ein Theaterstück und mehrere Drehbücher. In knapp 40 Jahren weniger Interviews als Finger an der Hand. Das letzte im Oktober 1986. 5 Fotos, die das Phantom zeigen, im besten Mannesalter, Anfang 30.
Herbie, je schwerer die Meise, desto heißer die Story.
Ja, je dunkler die Nacht, umso schwärzer das Bild, machen wir die Lampe aus. Mond wäre gut.
Ja, vielleicht kommt er noch.
Die Lamellen der Fensterjalousien im Hochparterre werfen spärliches Licht nach draußen. Die beiden Journalisten frösteln. Die umgeschnallten Tannen nadeln vor sich hin. Die infraroten Glasaugen blinken schamlos auf. Geburtstag des Phantoms. Des Meisters der Camouflage. Des Unsichtbaren und der Sichtbaren.
Herr Willis, eine Sache damit der Story. Da kommen wir mit 2 ganz groß raus.
Zuerst müssen wir haben.
Dann scheißen wir den Anruf am Koffer. Nichts mehr Tageszeitung. Speisenfolge, stilistische Gimmicke, Scheißdreck.
Wie kam das Phantom in all den Jahren von hier ungesehen in seine Schreibstube auf der anderen Seite der Leopoldstraße? 1200 Meter, zu Fuß 15 Minuten, mit dem Fahrrad 4, ohne dass es je jemand wahrgenommen hatte. Mittels eines selbstgebuddelten Grabens vielleicht? Wie einst Kollege J.D. Salinger zu seinem Schreibbunker, der nach seinem Welterfolg der Fänger im Rocken die Schnauze voll hatte von dem ganzen Medienrummel? Es liegt ein wunderbarer Frieden im Nicht-Veröffentlichen.
Ich glaube, dass eine große Stärke des Autors darin besteht, dass er uns an das erinnert, was Literatur ist. Ja?
Maria Cecilia Barbetta aus Buenos Aires schreibt auf Deutsch. In ihrer Doktorarbeit sucht sie, auf den Spuren Julio Cortázars, das Neofantastische in Patrick Süskinds Parfum.
Er lässt die Leser allein mit dem Buch, dadurch, dass er sich der Öffentlichkeit verweigert. Und ich glaube nicht, dass das ein Unvermögen ist, sondern wirklich eine große Stärke, die, wie gesagt, uns daran erinnert, was Literatur ist, ein Austausch in erster Linie zwischen Buch und Leserschaft.
Das Phantom, das in der Öffentlichkeit keinen Schatten wirft. Flüchtig wie ein Duft, ein in seiner Individualität eingekapseltes Wesen, aber verdammt zur Freiheit. Scheu, vorsichtig, unkorrumpierbar, hochsensibel, hinter einer Zäsarenmauer verschanzt, einer Phalanx aus Freunden, mit Verliererscharm, wie ihn sein Freund der Filmemacher Helmut Dietl beschreibt, düster, sanft, melancholisch, auch witzig und voll Selbstironie. Das Geschriebene, das Buch als Chance zur Kontaktaufnahme mit der Außenwelt? Preise und Auszeichnungen lehnt Patrick Süskind kategorisch ab, sind sie doch meist mit öffentlichen Auftritten verbunden. So auch 1997. Rossini bei der Auszeichnung für das beste Drehbuch. Süskind schickt seinen Freund Helmut Dietl alleine los.
Das ist die Angst vor dem Abgeschautwerden. Die ganz primitive, atavistische Furcht, man könne dadurch etwas von sich selbst verlieren. Und so bitte ich Sie, meine verehrten Damen und Herren, um Verständnis. Bitte meinen alten Freund Helmut Dietl, er möge seinen Kopf alleine hinhalten. Und danke nochmals für die Auszeichnung, über die wir uns beide sehr freuen.
Rossini. Oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Das Kinoereignis 1997 gehört neben den Fernsehserien Monaco Franze und Kir Royal zu der erfolgreichsten Zusammenarbeit der beiden Figurenerfinder. Ein berühmter Regisseur und ein noch berühmterer Filmproduzent wollen einem schüchternen, entrückten Autor die Rechte für seinen weltweiten Bestseller abluchsen. Die wahre Story dahinter ist die von Patrick Süskind selber. Jahrelang versuchte Bernd Eichinger, ihm die Rechte für das Parfum abzukaufen. Doch Süskind lehnte ab. Zunächst, wie wir wissen. Jakob Windisch in Rossini, also eine Persiflage des Autors Süskind? Nicht ganz, denn es wird viel zu wenig geraucht in dem Film. Dietl, Kette mit Gitan, Süskind, Kette mit ähnlichem Kraut. Doch die wichtigen Charaktereigenschaften stimmen. Er ist scheu, lebt mit und in seinen Büchern. Fährt Fahrrad und menschliche Nähe ist dem Schriftsteller suspekt bis unangenehm. Er führt ein Leben weit ab von zauberhaft schwingender Harmonie.
Signore.
Moment. Was machst du da, Serafina? Stopp. Halt. Piano.
Viverai. Una notte meravigliosa.
Was notte?
Du erleben wunderbare Nacht.
Erleben? Ich will nichts erleben. Ich bin Schriftsteller.
Wir haben uns über manche Dinge bei uns selbst lustig gemacht. Das ist richtig. Und wir haben auch beschlossen, dass gewisse Dinge, die mit uns zu tun haben, dass wir die so gut wie möglich auch ausdrücken wollen. Und dass wir da nicht aus einer Schamhaftigkeit oder aus sonst irgendeiner Zurückhaltung heraus irgendwo bremsen wollen. Sondern wir haben gesagt, wenn, dann machen wir das richtig.
Mensch, ist das heiß. Fotografier. Lass mich da auch mal gucken.
Primitive Menschendünstelei. Das Unglück des Menschen rührt daher, dass er nicht still in seinem Zimmer bleiben will. Dort, wo er hingehört, sagt Pascal. Diese Bewohner der Blogosphäre, die dafür sorgen, dass dies All erfüllt ist von jedermanns erbrochenem Alltag. Dieses leere Gedröhn. Eine Gegenöffentlichkeit ist der unauffindbare Autor. Das Buch. Das einzige Wesen, vor dem der heutige Mensch noch den Blick niederschlägt. Niederschlagen muss. Alles Höhere sonst wird geradeaus besehen, ohne Scham und Scheu.
So in etwa sagt es Bodo Strauß, auch einer von denen, die sich aus dem Literaturbetrieb zurückgezogen haben. So mag Patrick Süskind denken. Doch er schweigt. Seit Jahrzehnten. Introvertiert, den abwesenden Blick in die Ferne gerichtet, die Beine ineinander verschlungen, fast gespindelt wie ein eng geführtes Schneckengehäuse.
Wir sind heutzutage daran gewöhnt, dass man nicht nur Bücher zu schreiben hat, die natürlich gut sein müssen, sondern man muss als Autor heutzutage in der Lage sein, eine andere Sprache, quasi eine zweite Sprache zu haben, um über das eigene Werk zu sprechen. Und ich kann mich erinnern an einen Artikel, der 1999 im Spiegel erschienen war. Der Anlass war die Verleihung des Nobelpreises an Günter Grass. Darauf stand, die Enkel kommen. Und abgebildet war die neue Generation von deutschen Erzählern, die lustvoll erzählten. Und das ließ mich denken, denn in meinen Augen fehlte da in dieser Familienkette ein Bindeglied. Also die Enkel kommen. Der Großvater war Günter Grass, ein Vertreter der Gruppe 47. Und dann waren die Enkel und es fehlte dieses Bindeglied, der Vater. Und ich glaube, dass dieses Bindeglied Patrick Süskind war mit diesem Roman, der für eine unglaubliche Entspannung in der deutschen Literatur gesorgt hatte. Man hatte so eine Devise von Adorno. Das Erzählen darf nicht mehr unschuldig sein. Aber das hatte zu einer gewissen Lähmung geführt oder zu einer gewissen Einseitigkeit. Und dann erscheint aus heiterem Himmel Patrick Süskind das Parfüm. Man kann es sich heute nicht vorstellen, dass die deutschen Verlage dieses Manuskript abgewiesen haben. Dieses Buch ließ sich nicht einordnen. Aber das Interessante ist, dass genau das das Ziel des Buches ist. Das heißt, wir befinden uns im flüchtigen Reich der Gerüche und all die Versuche, auch der Literatur, Literaturwissenschaftler, dieses Buch einzufangen, mit unterschiedlichen Kategorien zu versehen. All das greift nur passagenweise, weil dieses Buch sich dem verweigert, genauso wie der Autor sich der Öffentlichkeit verweigert, ist jede Einordnung dieses Buches nur eine flüchtige Angelegenheit. Das Buch ist in diesem Sinne postmodern, weil er reflektiert sich selbst die ganze Zeit.
Sag mal, Baby, und was ist, wenn ich doch blitze?
Nix Blitz. Ich brauche mich nicht als Tanne in einen Wald schleichen und dann blitzen. In dem Moment weißt du doch sofort, dass wir hinter ihm her sind und die ganze Story ist im Arsch.
Beim Kir Royal zum Beispiel war die Figur, mit der sich der Patrick, für die er sich mehr interessiert hat, mit der er sich mehr identifiziert hat, war die Figur, die der Hildebrand gespielt hat. Ne? Und für mich war es natürlich der Baby Schimmerlos. Ne? Und so ist es halt. Ne? Der Patrick ist mit Sicherheit da mehr schon dann der Pragmatiker. Also das heißt, wenn man sagen würde, wer ist der Pragmatiker, wer ist der Romantiker, dann wäre ich der Romantiker und er der Pragmatiker. So ist es, ja.
Zu der Zeit, als ich noch auf Bäume kletterte, und ich kletterte viel und gut, ich konnte sogar auf Bäume klettern, die unten keine Äste hatten, und ich konnte auch von einem Baum zum anderen klettern, und ich habe mir Hochsitze gebaut, unzählige. Und einmal sogar ein richtiges Baumhaus mit Dach und Fenster und Teppichboden. Mitten im Wald, in 10 Metern Höhe. Und mit Vorliebe pinkelte ich von Bäumen herab, in hohem Bogen raschelnd durch Blatt und Nadelwerk. Es war ruhig auf den Bäumen und man wurde in Ruhe gelassen. Kein störender Ruf der Mutter, kein dienstverpflichtender Befehl des älteren Bruders drangen hier herauf. Hier war nur der Wind und das Rauschen der Blätter und das zarte Knarren der Stämme. Und der Blick, der wunderbar weite Blick.
März 1949, Ambach, am Ostufer des Starnberger Sees. Für die Jahreszeit zu kühl. Nebelschwaden schieben sich über den See. Kein Mensch weit und breit. Also das Gegenteil des so makellosen sonnigen Tags, wie ihn Patrick Süßkind in seiner Ich-Erzählung beschreibt, dem ersten sorgsam geplanten gemeinsamen Heimweg von der Schule mit jenem Mädchen, das er sich nur verstohlen anzuschauen traute. »Am Montag gehe ich mit dir«, versprach sie ihm eines Tages, schreibt er in seiner autobiografisch grundierten Erzählung, die Geschichte von Herrn Sommer. Trotz der peniblen Planung des Heimwegs hat er ganz auf das Wetter vergessen. Schlechtes Wetter wäre eine Katastrophe gewesen. So aber hatte er an jenem Tag, da er so strahlte, das triumphale Glücksgefühl, dass sich das Wetter persönlich um ihn kümmerte. Aber es ist nicht Montag, sondern Samstag. Und nicht die späten 50er Jahre, sondern erst 1949, der 26. März. Der erste Tag des Patrick Süßkind. Mitten hineingeboren in eine der schönsten Landschaften Bayerns, in ein Panoptikum von Menschen, das der dort ansässige Josef Bierbichler in seinem wuchtigen Romandebüt Mittelreich so grandios schildert. Jene Ostseeufermischung aus Bauern und Fischern, aus Künstlern und Intellektuellen, Dichtern und Denkern, aus Flüchtlingen, Vertriebenen, Kriegsheimkehrern, aus Großindustriellen, Spinnern und wundersamen Kauzen, Ausgebombten aus München und Sommerfrischlern. Zuwanderer kommen von Ambach nicht mehr weg. Sie bleiben hängen wie an einem Krankenbett, schrieb der Nachbar Herbert Achternbusch.
Es gab nur eben in Ambach wahnsinnig viele solche Leute.
Veronika Kreuzhage. Ihre Tante Traudl ist Klavierlehrerin Fräulein Funkel in Die Geschichte von Herrn Sommer.
Ich kann mich zum Beispiel an den Axel von Ambes erinnern und an die alte Tilly Wedekind erinnern. Schwarz gekleidet, das Gesicht umfangen von einem schwarzen Schleier mit Noppen, ganz rot geschminkten Mund. Und es gab einen Cellisten, der ziemlich schwerhörig war. Der kam an, packte sein Cello aus und dann ein paar lederner Kunstohren, die er sich umgeschnallt hat, so dass er den Klang besser einfangen konnte.
Ältere, dürre Damen, dem Kaiserreich entsprungen, der turnende Alf Bachmann, der berühmte Maler aus Danzig, fast 90, Vollbart, Augenbrauen wie Walser. Und dieser sonderbare Herr Sommer, Rastlos unterwegs stochert er mit seinen weit ausholenden Schritten und seinem langen Stock durch das Hügelland am Ostufer des Starnberger Sees. Ihm wird Patrick Süskind 1991 eine Geschichte widmen. Die Familie Süskind wohnt 1949 zur Miete im Grünwaldhof, in einer Einliegerwohnung des herrschaftlichen Anwesens. Ein rechtes Geburtshaus zu haben, wie Goethe in Frankfurt oder Johann Peter Eckermann in Winsen an der Luhe, auf das der Vater unverdrossen immer wieder verweist, wenn die Süskinds durch diesen Ort fahren, ist etwas Erhebendes, wie er in einer seiner vielen Glossen in der Deutschen Zeitung schreibt. Er berichtet weiter, dass bei der Geburt des Jüngsten, also Patricks 1949, zur Bequemlichkeit der Mutter ein Halbjahresband der Wirtschaftszeitung untergeschoben wurde. Die Hoffnung, dass er davon ein kaufmännisches Genie werden könnte, ist dem Vater lieb. Aber was ihn mehr faszinierte, ist die Ausgefallenheit des Faktums selber und das Glücksgefühl, dass der Sohn vielleicht als letzter seines Stammes noch ein rechtes Geburtshaus gehabt hat. Doch der Gutshof in Ambach besteht nur bis 2008. Das 150 Jahre alte Gebäude muss einem Neubau mit 8 Wohnungen weichen, im typisch Münchner Protzschick, mitten im Dorf. Mit befahrbarer Tiefgarage, verspricht es der Prospekt, und mit Aufzug. Schon der Einbau einer Ölheizung war dem Familienoberhaupt einst zuwider gewesen, dieses verröchelte Gerät, das kein Züngeln der Flammen beim Einschüren zustande bringt. Schön ist der Flamme Schein, es springen die Funken. Die Familie hätte sich so ein Erleichterungsgerät gewünscht, aber nicht der Vater. Die Lyrik werde ausgerottet von einer schnöden Ölheizung, nur fürs Komfortable gemacht. Des Vaters Wunsch hingegen, die untergeschobenen Wirtschaftszeitungen könnten dem kaufmännischen Genie seines Sohnes förderlich sein, geht in Erfüllung. Geschäftssinn bewies Patrick Süskind. Seine virtuosen Verhandlungen bei den Filmrechten an seinem Roman »Das Parfum« sind in der Branche ein offenes Geheimnis. Bernd Eichinger landete den Coup, obwohl Süskind Stanley Kubrick und Milos Forman vorgezogen hätte.
Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und zugleich berüchtigsten Gestalten dieser Epoche gehörte. Sein Genie und sein ganzer Ehrgeiz beschränkten sich auf das flüchtige Reich der Gerüche. Sein Name war Jean-Baptiste Grenouille.
Ich komponiere ein Parfum.
Die Familie Süskind muss ein wunderbarer Kosmos gewesen sein. Ein Haushalt mit tausenden Büchern, eine gute Wärmedämmung in der schlechten Zeit allemal. Alle Zimmer mit Regalen verrammelt, vollgestopft von oben bis unten mit Gesamtausgaben aller Klassiker. Wertvollen Erstausgaben mit Rezensionsexemplaren, Nachschlagewerken in Klein- und Großformaten. Der Meister des Wortes bevorzugt die ausschweifenden Lexika, wo sich Überflüssiges vordrängt, etwa die Enzyklopädie Britannica, 36 schwere Bände. Wilhelm Emanuel Süskind, 1901 geboren, ein intellektueller Überflieger, ein Stilist ersten Ranges, eine eindringliche Erscheinung. Auch das Ehepaar Süskind. Wilhelm von zarter Statur mit einem Cäsarenkranz aus Haar. Annemarie, holländischer Abstammung, groß, zupackend, burschikos, eine gelernte Sportlehrerin, die, wenn die Ampel auf Rot stand und der Verkehr es zuließ, schon mal das Gaspedal durchdrückte. Als ungewöhnliches, aber glücklich ineinander verbackenes Ehepaar werden sie am Seeufer wahrgenommen.
Sie sind Fahrrad gefahren auf einem Rad. Er saß hinten klein auf dem Gepäckträger und sie ist vorne getreten. Sportlich und schnell und sehr selbstbewusst.
Wilhelm Emanuel Süskind, kurz Wes genannt, verschafft uns mit seinen Kolumnen einen Blick über die Cäsarenmauer des Patrick Süskind. Noch dazu ist der Bestsellerautor ein Abziehbild seines Vaters, runtergerissen. Nicht nur optisch, sondern auch biografisch. Beide studierten Geschichte, beide brachen das Studium wegen der Schriftstellerei ab. Süskind Senior war kein Millionseller, aber als Journalist hoch angesehen, ein Universalgelehrter. Und ein Gewitzter obendrein. Begib dich in die Öffentlichkeit und du kommst darin um, schrieb Wilhelm Süskind. Doch im Gegensatz zu seinem Sohn tat er es. Er war der bekannteste Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Moderierte im Fernsehen und im Radio, wie geschaffen für einen, der so gern Literatur quatscht.
Es gab so einen stehenden Begriff der Seeheimer Tischgespräche. Das heißt, bei uns gehörte es zum guten Ton, dass man sich beim Essen traf und viel sich unterhielt.
Martin Süskind, Patricks älterer Bruder, erfolgreicher Journalist.
Es ging nicht nur um Kindersachen, sondern ging aus damaliger Sicht um Erwachsenensachen. Es ging um Politik, es ging um Musik, es ging um Literatur, es ging um Menschen, es ging um Gerechtigkeit, es ging um das Zusammenleben einer Gesellschaft. Und wir sind aufgewachsen in einem Haus, in dem viel Musik gehört wurde, in dem viel miteinander geredet worden ist, in dem unendlich viele Bücher waren. Und das heißt, wir sind aufgewachsen in einer Umgebung, die uns gar keine andere Wahl ließ, als uns mit dem Metier unter den Besessenheiten unseres Vaters ebenso zu beschäftigen, und zwar in völlig normaler Art und Weise.
Martin Süskind gibt schon mit 12 Jahren eine Zeitung heraus, die er stolz seinem Vater zeigt, der das entzückt zur Kenntnis nimmt. Patrick, 5 Jahre jünger als sein Bruder und 8 Jahre jünger als die Schwester Veronika, kann da nicht mithalten. Und die legendären Seeheimer Tischgespräche verlaufen natürlich nicht so wie bei anderen Familien. Seeheim, weil die Familie 1954 umgezogen war, in das Haus von Dora Schmidt, Patricks Großmutter mütterlicherseits, ein bisschen weiter am See entlang Richtung Norden. Hier also wird beim Abendessen über Karl den Großen gesprochen, über Kirchengeschichte. Wann schreibt man geehrter, verehrter oder lieber Herr? Und da Goethe das heimliche 6. Mitglied der Familie ist, spielen die Süßkinds nicht »Ich sehe was, was du nicht siehst«, sondern »Was hätte Goethe dazu gesagt oder gedacht?« Ob zu Hause oder unterwegs, bei den Fahrten in den geliebten Schwarzwald, Goethe ist immer mit dabei. Ein Relativsatz ist ein windiger Geselle, aber kann bei wichtigem Gebrauch der heiterste und genialste sein. Hin und wieder fahren Martin und Patrick, die zwei Sprösslinge, mit in die Redaktion. Nicht wegen des Vaters, sondern wegen des Paternoster. Stundenlang fahren sie im ehemaligen Verlagshaus der Süddeutschen Zeitung damit rauf und runter. Und weil sie wissen, dass ihr Vater es hasst, Willi genannt zu werden, plärren sie dieses Willi jeweils in die Etage hinaus, wo sein Büro liegt.
Um wenigstens hin und wieder in den Genuss so bedeutender Kulturereignisse zu gelangen wie »Mutter ist die Allerbeste«, »Lassie« oder »Die Abenteuer des Hiram Holiday«, musste ich mich bei meinem Freund Cornelius Michel einfinden. Dummerweise liefen diese Sendungen fast alle im sogenannten Vorabendprogramm und endeten erst um Punkt 8 Uhr mit dem Beginn der Tagesschau. Punkt 8 Uhr aber sollte ich bereits zu Hause mit gewaschenen Händen beim Abendessen sitzen. Da man aber zu ein und demselben Zeitpunkt nicht an zwei verschiedenen Orten sein kann, vor allem dann nicht, wenn zwischen beiden Orten eine Fahrstrecke von 7,5 Minuten liegt, vom Händewaschen ganz zu schweigen, führten meine Fernseheskapaden regelmäßig zu dem klassischen Konflikt zwischen Pflicht und Neigung. Entweder nämlich fuhr ich schon 7,5 Minuten vor Ende der Sendung nach Hause und verpasste dadurch die Lösung des dramatischen Knotens. Oder aber ich blieb bis zum Schluss, kam folglich 7,5 Minuten zu spät zum Abendessen und riskierte einen Krach mit meiner Mutter. Und längere, triumphierende Ausführungen meines Vaters über die Zerrüttung des Familienlebens durch das Fernsehen.
Das Familienleben war sehr konträr zu dem einer normalen Familie.
Konrad Rufus Müller, Fotograf, war befreundet mit den Süßkinds.
Das heißt, es gab überhaupt nicht das, was man eine, so eine physische Nähe nennen könnte. Also ich war mal mit dem Martin auf irgendeiner Reise in Straßburg und hab dann bei Süßkinds übernachtet, und der Martin, also der ältere Bruder, hatte seine Mutter schon lange nicht gesehen, und die Begrüßung war ein Hallo, ohne Handgeben, ohne Kuss, ohne Umarmung, ohne irgendein Zeichen von physischer Nähe. Und das hat mich schon sehr schockiert, weil ich das von meinem Elternhaus nicht so gewohnt bin.
Wilhelm Süßkind führt den Buben ins Nationaltheater, in Lortzings Zauberoper Undine, in Zaun Zimmermann, nimmt ihn an den Sonntagen mit zum Pferderennen. Patrick verschlingt Jules Verne und Grimms Märchen und Karl May und Enid Blytons 5 Freunde und Gustav Schwab mit seinen klassischen Sagen. Er liebt Abziehbilder. Alle freien Flächen im Haus schmückt er mit dieser Kunst. Als großer Bastler baut er sich aus einem alten Tretroller und einem Leiterwagen eine Seifenkiste, mit der er den Hang zum See hinuntersaust. Auffallend ist Patricks Forschergeist. Alles wird hinterfragt, zerlegt und nach dem inneren Zusammenhang geforscht. 1957 wäre er beinahe überfahren worden, was den Vater zu einer innigen Kolumne über die Umarmung veranlasst. Sie sei eine Kraftübertragung von Brust zu Brust, diese Blutspende gleichsam, die mir sagt, dass alles ein Leben ist. Die Schule, naja, unaufmerksam, frech, einige Verweise zwingen den Vater den Berg hinauf zur Volksschule in Holzhausen neben der Kirche. In einem völlig überfüllten Schulhaus erklärt er dem Lehrer auf einer Bank im Gang, wie viel Fantasie in seinem Buben stecke. Und es wäre doch wohl das Beste, wenn er dem Kind das Leben als großes Spiel darstellen kann, aus dem sich die Ordnung sozusagen als Spielregel ergibt. Aber das Leben hat keine Ordnung. Ist nicht sicher, wie Süßkind Junior nicht nur aus Guy de Maupassants Novellen erfährt. Sicherheit gibt es nicht. Die Liebe ist brüchig. Der Mensch ist allenfalls ein unfertiger Entwurf.
Der Patrick, der war ein großer, schlaksiger Zeitgenosse.
Dr. Florian Müller, Nachbar und früher freundschaftlich verbunden mit den Süßkinds.
Und er war, das war eigentlich für mich immer das Überraschende, eigentlich ziemlich scheu, schon auch als Kind. Der hat natürlich in seiner Altersgruppe Freunde und so weiter, aber insgesamt wirkte er eher zurückgezogen. Wenn man mit ihm Kontakt hatte, war er umgänglich und ist ja kein Dummkopf. Er war auch etwas skurril. Er kam meistens mit dem Radl mit irgendeinem alten Drum an und war dann hier eine Weile und dann ist er wieder abgezogen. Also für mich war eigentlich das Auffälligste, dass er auch nicht distanziert, aber zurückgezogen. Er war also keiner, der also groß Aufhebens von sich macht.
Zeit zum Denken und Sinnieren nimmt er sich in der Einsamkeit auf den Wipfeln der Bäume. Im Patrickland, ein entrückter Ort, der nur ihm gehört. Er bestimmt, ob er Freunde einlädt oder nur mit sich sein will. Ungern überlässt er etwas dem Zufall. Hier oben, weit weg von den Menschen, hat er die Lage im Griff, selbstbestimmt und frei. Von oben beobachtet er den zahmen Bussard des Nachbarn, spürt, wie ihn der leichte Wind ungebremst durch von Menschenhand errichtetes Bollwerk wie Häuser und Mauern direkt erreicht. Hier fragt er sich, warum in Romanen nie jemand aufs Klo muss, schnuppert dem brackigen Wasser nach, das der Wind vom See her nach oben trägt, lässt seinen Blick der Linie folgen zwischen Himmel und dem silbrigen Wasser, der Bergsilhouette und dem blauen Horizont, hört, ohne im See zu stehen, das scheuernde Kieselgeräusch, das so zauberhaft die Zeit aufhebt und Beständigkeit verheißt, wie sein Vater über die freien Stunden am See schreibt.
Klavierstunde bei Fräulein Funkel, Mittwochnachmittags von 3 bis 4. Ich war zu spät gekommen, um 10 Minuten. Der Terrier von Frau Dr. Hartlaub hatte mich am Gartenzaun festgenagelt.
»Weißt du, wie spät es ist?«
knurrte sie. Ich sagte nichts. Ich hatte keine Uhr. Ich bekam meine erste Armbanduhr erst zum 13. Geburtstag.
»Es ist gleich 3:15.«
Ich begann etwas daherzustammeln von dem Hund der Frau Dr. Hartlaub, aber sie ließ mich gar nicht ausreden.
»Eis wirst du gegessen haben. Ich kenn euch doch. Dauernd treibt ihr euch am Kiosk von Frau Hirt herum und habt nichts anderes im Sinn, als Eis zu schlecken.«
Das war eine fürchterliche Gemeinheit. Mir vorzuwerfen, ich hätte am Kiosk von Frau Hirt Eis gekauft, wo ich noch nicht einmal Taschengeld bekam. Ich musste jedes einzelne Eis meiner Mutter oder meiner Schwester mühsam abbetteln. Und nun wurde ich beschuldigt, ich hätte mich, statt im Schweiße meines Angesichtes und unter größten Schwierigkeiten in die Klavierstunde zu radeln, eisschleckenderweise am Kiosk von Frau Hirt herumgetrieben. Vor so viel Niedertracht versagte mir die Sprache und ich begann zu weinen.
Die Klavierstunde wird zum Albtraum. Diese Ungerechtigkeit erschüttert den Buben zutiefst. Die Erwachsenenwelt ist verlogen, ungerecht und genauso unsicher wie das ganze Leben.
Wahrscheinlich hast du auch wieder nicht geübt.
Ich kam nicht einmal bis zum Ende der ersten Zeile.
Das habe ich mir gedacht,
zischte es von hinten. Und fein zerstäubter Speichelnebel sprühte mir in den Nacken.
Warte, Bürschlein, dir werde ich's beibringen.
Und damit schoss sie hinter meinem Rücken hervor, packte mit beiden Händen meine rechte, ergriff deren einzelne Finger und stampfte sie nacheinander in die Tasten.
D, Die Tante Traudl war Konzertpianistin, aber ihre Haupttätigkeit war Unterricht bei den Ambacher Kindern und ich kenne niemanden, der nicht bei ihr war. Sie sah genauso aus, wie er sie beschreibt. Da gab es ein Anfangsstück, das hieß Die Hunnen kommen. Da konnte man also als Anfänger mit beiden Händen so ein paar Tasten schon spielen und eine leise Melodie anstimmen. Und die Tante Traudl hat links unten ordentlich mit zwei Händen wunderbare Begleitmusik gemacht, sodass man das Gefühl hatte, es klingt ja schon großartig, ich kann es ja schon. Und das hat viel Mut gemacht.
Und jetzt werden wir noch 10 Minuten Diabelli spielen, damit du endlich Noten lesen lernst. Wehe, du machst einen Fehler.
Eine Weile ging das flott dahin. Ich fühlte mich in zunehmendem Maße sicher und vergaß schließlich in meiner Erleichterung, dass die kleine Sonatine in G-Dur notiert war und man sich auf Dauer nicht nur auf den weißen Tasten bequem dahin bewegen konnte, sondern an bestimmten Stellen eine schwarze Taste anzuschlagen hatte, das Fis.
Ja, ist denn das die Möglichkeit? Weißt du nicht, was ein Fis ist, du Holzkopf? Peng, peng! Und sie klatschte mit ihrem Zeigefinger auf die schwarze Taste unter dem G. Das ist ein Fis! Peng, peng! Das ist... Und an dieser Stelle musste sie niesen. Dann zog sie ihr Taschentuch aus der Manschette und schneuzte sich. Ich aber starrte auf das Fis und erbleichte. Am vorderen Ende der Taste klebte eine ungefähr fingernagellange, beinahe bleistiftdicke, wurmhaft gekrümmte, grün-gelblich schillernde Portion schleimig frischen Rotzpopels.
Die Tante Traudl, die unverheiratete, etwas ältere Schwester meiner Mutter, sie hat es erlebt, die ganze Familie hat es erlebt. Natürlich war da so ein gewisses, warum muss da ein Nasenpopel vorkommen? Die Tante Traudl war doch ganz anders und sie war doch sehr säuberlich, aber sie mochte den Patrick sehr gern und er hat ihr ja dann später den Kontrabass gewidmet. Und ich meine, das ist dann wirklich Ehre und Anerkennung genug. Letzten Endes haben wir uns geehrt gefühlt und gefreut. Und für die Tante Traudl natürlich eine Riesenüberraschung. Die hat da nie damit gerechnet.
Das Klavierspiel wurde Patrick Süßkind nicht vergällt. Er swingt und jammt und natürlich hat auch das klassische Repertoire seinen Platz. Außer Diabelli vielleicht. Zur Uraufführung seines Ein-Personen-Stückes Der Kontrabass schreibt er augenzwinkernd in Theater heute:
Meine musikalische Ausbildung lag ab dem 7. Lebensjahr in den Händen von Fräulein Traudl Schulze, Ambach, und umfasste die Einstudierung der Werke Die Hunnen kommen, Album für die Jugend und einiger Sonaten zu 4 Händen von Anton Diabelli. Da eine vom Vater ererbte Sehnenverkürzung des 5. Fingers und eine von der Mutter ererbte Überlänge der Finger 2, 3 und 4 mich hauptsächlich auf akkordisch begleitendes Spiel beschränkten, verzichtete ich des Weiteren auf eine solistische Karriere und warf mich im Wintersemester 1968 auf das Studium der mittleren und neueren Geschichte an der Universität München, welches ich 1974 mit einem Hauptseminar bei Professor Ludwig Hammermeier über die britischen Inseln zwischen den Weltkriegen und einem Referat über George Bernard Shaws politisches und soziales Engagement nach 1918 mit recht gutem Erfolg beendete.
Davor muss aber noch das Abitur bewältigt und ein Gastschüler aus Frankreich ausgehalten werden. Ein selbstbewusster, unbekümmerter kleiner Napoleon, wie ihn die Süßkinds nennen. Der kleine Alain, der keine Ver- und Gebote achtet. Rigoros und ohne Scheu. Das Gegenteil von Patrick. Seine Frankophilie schmälert das nicht. Sein Interesse gilt der französischen Literatur, der Philosophie. Ein beherrschendes Thema, Camus, Sartre und der Existenzialismus. 2 Auslandssemester zur Verbesserung der Sprachkenntnisse absolviert er in Aix-en-Provence, Hauptstadt jener herrlichen Landschaft, die sich dem Mittelmeer zuneigt, mit den leuchtenden Lavendelfeldern, dem duftenden Lavendel, der Grundsubstanz aller Parfums. Patrick Süßkind jobbt nach dem Abbruch des Studiums als Kellner bei der Firma Siemens und versucht sich im Schreiben von Drehbüchern, kleineren Sketchen etwa für Edi Arendt und Erzählungen.
Seither bin ich tätig als Autor von kürzeren, unveröffentlichten Prosastücken und längeren, unverfilmten Drehbüchern. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich mit letzteren und mit der Herstellung von Exposés, die wegen ihres geschliffenen Stils von Fernsehredakteuren nur schwer abgelehnt werden können.
Mitte der 70er Jahre bekommt Patrick Süskind einen Auftrag zusammen mit seiner Kindheitsfreundin, der späteren Schriftstellerin Franziska Sperr. Die SPD plant ein Buch mit dem Titel »Das andere Bayern«, mit dem vor allem die sozialdemokratische Tradition des Freistaats Bayern ins rechte Licht gerückt werden soll. Das erste Treffen findet in der Kulisse statt, einem Szenetreff in der Münchner Maximilianstraße.
Er erschien mit einer Viertelstunde Verspätung, betrat die Lokalität mit vorwärtsstürmendem und zugleich schlurfendem Schritt. Ein Mann von schlanker, etwas schiefer Figur, mit weißer Hose, weißen Turnschuhen, dunklen Haaren, dunklem Bart und dunkler Nerzjacke. Er warf eine Schachtel Gitane und ein silbernes Cartier-Feuerzeug auf den Tisch, rief nach Tee, zog die Nerzjacke aus und ließ sich stöhnend nieder. Sein Hemd stand 3 Knopf weit offen und entblößte die schwarzbehaarte Brust. Am rechten Handgelenk trug er ein Silberarmband, am linken eine goldene Cartier-Uhr. So einem war ich bis dato nicht begegnet.
Eine bis zu Helmut Dietls Tod dauernde 40-jährige Freundschaft beginnt. 2 Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Dietl ein Macher, vorwärtsdrängend. Süskind vorsichtig, zaudernd. Einer, der sich gern hinter dem bayerischen Konjunktiv versteckt. Ich wär jetzt da. Süskind liebt die Einsamkeit, für Dietl ein Horror. Süskind trägt alte Hemden auf, Dietl legt großen Wert auf sein Äußeres. Dieses ungleiche Paar beschert uns den wunderbaren Monaco-Franze mit Helmut Fischer 1983 und Kir Royal 1986, jenen Straßenfeger mit Franz Xaver Grötz als Klatschreporter, Baby Schimmerlos und Dieter Hildebrandt als sein Fotograf Herbie.
Der Kontrabass ist das zentrale Orchesterinstrument. Im Grunde weiß das auch jeder. Ach du lieber Gott, das sind ja keine Töne. Naja, doch, Töne sind es schon, das kann man nicht sagen. Es sind schon immer, ich kann Ihnen zeigen, was es für Töne sind.
Am 22. September 1981 findet im Münchner Cuvier-Theater die Uraufführung des Kontrabass statt. Autor Patrick Süskind. Regie und Darstellung Nikolaus Parüler. Diese mit großer Leichtigkeit geschriebene bitterböse Groteske über einen unzufriedenen, sich betrinkenden Musiker, der am Bass die letzte Geige spielt, wird ein riesiger Erfolg. Parüler heimst hymnische Kritiken ein. Das Stück wird zur Lebensaufgabe, aber der Autor fühlt sich übergangen. Die Kürzungen waren nicht abgesprochen.
Er ist nicht gekommen. Ich bin darüber traurig. Er war bei einer Probe und hat, wie mir ein Kollege erzählt hat, furchtbar gelacht. Und dann ist er weggegangen und nicht wiedergekommen. Er war nicht auffindbar oder hat mich nicht aufgefunden. Und nun habe ich halt irgendwas gestrichen und das hat ihn geärgert.
Gegendarstellung des Autors.
Als Autor ist man irgendwie in der Lage, so wie von einem Kind, muss A, erstmal wahnsinnig viel Vertrauen haben zu den Leuten, die das realisieren. Man wird B, wie ein Kind.
Die Kamera nah auf Süskinds Gesicht, schamlos nah. Seine Betroffenheit, seine Verletzlichkeit auf dem Tablett präsentiert vor Tausenden von Zuschauern.
Sehe dann, wenn man es sieht und wenn man den Eindruck eventuell hat, dass dieses Vertrauen missbraucht worden ist, natürlich ebenso wie ein Kind ein bisschen geschmerzt, verstört und trotzig.
Er gibt später nach seinem Welterfolg noch 2 Interviews. Dann verweigert er sich komplett der Öffentlichkeit.
Da kam die Stelle, wo er übers KZ redet, dieser Musiker, und dass da die Musiker immer weniger wurden, immer weniger, weil einer nach dem anderen vergast worden ist und dann schluss war es nur mehr ein Trio, dann war es nur mehr ein Solist. Und das war damals eine Zeit, wo sehr viel von Geschichtswissenschaftlern und so weiter und Politologen polemisiert und geredet wurde. Und ich habe mir gedacht, das passt jetzt in diese Zeit, wo die das machen und über diese Katastrophe wieder hervorholen und darüber analytische Sachen schreiben, passt das nicht, dass dann so ein Komödiant auf die Bühne geht und sagt, es gab dann ein Trio und dann gab es ein Duett und zum Schluss war es noch mehr einer und jetzt 10 kleine Negerlein und zum Schnecht. Das habe ich denn damals, vielleicht würde ich das heute nicht machen.
Die Verführbarkeit eines Volkes, der Nationalsozialismus. Wie konnte sich ein gebildetes Volk einem Verbrecher anschließen? Das sind immer wiederkehrende Themen in Süskinds Werken. Im Parfum genauso wie in der Parabel vom Schachspieler im Jardin du Luxembourg mit dem Titel »Eine Macht«. Vielleicht auch, weil sein Vater zwar nie Artikel im Sinne der Nazis geschrieben, aber in deren Zeitschriften veröffentlicht hat. Im Krakauer Tagblatt, in der Wochenzeitung »Das Reich«, die sich Böll ein paar Mal gekauft hat und sich so ärgerte, weil sie so gut gemacht war. Darüber zerbrach auch die langjährige Freundschaft zwischen Süskind Senior und Erika und Klaus Mann. Später berichtete Wilhelm Süskind von den Nürnberger Prozessen, gab zusammen mit Dolf Sternberger und Gerhard Storz aus dem Wörterbuch eines Unmenschen heraus. Das alles war bestimmt seit 1957 Thema in der Familie und daher vielleicht auch die Verletztheit des Autors. Der Kontrabass wird in den 80ern das meistgespielte Stück im deutschsprachigen Raum. Und so kommt der Kontrabass auch eines Tages nach Zürich.
Der Kontrabass, das Stück, das kam zu uns, weil die Assistentin des Verlegers das 1983 im Schauspielhaus Zürich gesehen hatte.
Anna von Planta, Lektorin im Diogenes Verlag.
Sie war einfach hingerissen, hat ihre Begeisterung ihrem Chef mitgeteilt, der ließ sich anstecken und hat den Autor angerufen und gefragt, ob er das Stück abdrucken darf. Und der hat geantwortet, naja, ein Stück wollen Sie bringen, wollen Sie unbedingt Geld verlieren? Für Daniel Kehl war dieser Autor eben mehr als nur ein Autor eines wunderbaren Stücks, das man auch wunderbar lesen kann, sondern auch ein 34-jähriger Autor, bei dem er eine große Zukunft vermutete.
Süskind willigt ein, bekommt einen Vertrag zugeschickt mit der üblichen Vorschusszahlung. Doch der Autor lehnt ab und schreibt im Dezember 1983 an den Verlag:
Einen Vorschuss will ich nicht. Ich mag schon das Wort Vorschuss nicht. Vorschüsse sind Zahlungen für erst zu erbringende Leistungen. Ich erbringe aber keine Leistung. Auch für Auftragsarbeiten könnte man zur Not Vorschüsse nehmen, die dann freundlicherweise erste Rate oder Anzahlung oder Akonto heißen. Man kann auch Vorschuss nehmen, wenn man Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Verlegers hat oder seinen Konkurs vorausahnt. Oder dann, wenn man das Geld einfach dringend braucht. Gott sei Dank ist das alles bei unserem Projekt nicht der Fall. Und deshalb möchte ich bitte keinen Vorschuss.
Daniel Kehl hatte zuvor bei Süskind nachgefragt, ob er denn auch etwas Nicht-Dramatisches bei sich rumliegen habe. Die Antwort des Autors vom Juli 1983?
Zwar sind da einige Texte, übrigens nicht in der Schublade, sondern aufrecht stehend in Ordnern in einem Regal. Aber wenn sie nicht veröffentlicht sind, so könnte das womöglich auch mit ihrer Qualität zusammenhängen.
Patrick Süskind hat zu der Zeit bereits Die Taube in der Schublade, die aber erst nach Parfum 1987 erscheint. 1977 hatte er sich ein Motorrad gekauft und war nach Paris gefahren. In einer Dachstube in sicherem Terrain quartiert sich der arme Poet ein und recherchiert und schreibt hoch über dem Boulevard Raspail, wie einst auf den Bäumen in Seeheim. In dieser unheimlich kreativen Zeit in Paris trifft Patrick Süskind den Fotokünstler Konrad Rufus Müller. Er kennt ihn über Bruder Martin.
Ich habe in den Jahren 82, 83 ein Buch gemacht über François Mitterrand. Und ich wohnte in Saint-Germain in der Nähe von der Place Saint-Sulpice in einem kleinen Hotel. Ich kannte den Patrick ja damals schon mindestens 7, 8 Jahre. Er hatte gar kein Geld und wohnte unterm Dach in einer sogenannten Chambre de Bonne, in so einer ganz kleinen Einzimmerwohnung mit einer Außentoilette auf dem Gang. Und das Zimmer war so klein, da war ein Bett und ein Stuhl und ein Tisch und ein nicht funktionierender Kamin. In diesem Kamin bereitete er sich, wenn er schon mal gekocht hat, auf so einem kleinen Gaskocher sein Essen zu. Und der zweite Stuhl, den hat er mit einem Seilzug immer unter die Decke gehängt. Und wenn Besuch kam, wurde der dann runtergelassen und dann durfte man da sitzen. Und er hatte an der Wand einen ganz großen Plan von Paris des 18. Jahrhunderts. Er hat mir erzählt, dass er mehrmals in Grasse war. Und ich war der Meinung, dass er was schreibt. Das war schon ersichtlich, denn auf dem Tisch, wenn ich dann kam, dann lag immer ein Stapel beschriebenes Papier, aber das oberste Blatt war immer umgekehrt. Das heißt, man sah oben nur eine leere Seite und diagonal Auf diesem Blatt lag dann ein Schreibwerkzeug. Na, Patrick, du machst doch irgendwas über Parfum oder irgend sowas in Paris. Und der konnte einen auch immer so angucken, so völlig bewegungslos und emotionslos. Und er hat oft nicht geantwortet, wenn man ihn irgendwas gefragt hat.
Seit Monaten recherchiert Patrick Süskind bereits in Bibliotheken. Bei den Parfümeuren in Grasse, der Welthauptstadt des Parfums, 20 Kilometer nördlich von Cannes. Lernt verschiedene Techniken der Parfümherstellung, das Konservieren von Düften, die verschiedenen Ingredienzien zu unterscheiden. Er fährt mit seinem Motorrad durch die Provence, fährt über die weiten Ebenen der südlichen Provence, wo sie sich dem Meer zuneigt. Der Helm hält alle Geräusche fern. So liegt die Konzentration voll auf Auge und Nase, schnuppert sich durch die wogend blau-violetten Lavendelfelder, die Wandelröschen, die wilden Rosmarinsträucher. All diese Düfte steigen in der Hitze noch mehr auf und vermischen sich, je mehr man nach Süden kommt, mit den salzigen Aromen des Meeres. Genesis des Weltbestsellers, das Parfum. Eine Erfolgsstory sowohl für den Autor als auch für den Verlag. Nach dem Erscheinen des Kontrabass lässt ihm der Verleger Daniel Kehl einige Belegexemplare zukommen. Am 18. Mai 1984 bedankt sich Autor Süskind.
Ich finde das Büchlein sehr schön, sehr vornehm und sehr gut zum Verschenken geeignet. Hoffentlich finden das andere Leute auch. Letzte Woche habe ich ein Manuskript abgeschlossen, das ich Ihnen gerne schicken würde. Es ist die Geschichte eines Parfümeurs, heißt Das Parfum, spielt im Frankreich des mittleren 18. Jahrhunderts und hat 280 Seiten. Es ist ziemlich spannend, ziemlich unheimlich und ziemlich eklig. Falls Sie es trotzdem lesen wollen, geben Sie mir Bescheid. Mit freundlichen Grüßen und abermaligem Dank für das schöne kleine weiße Büchlein, Ihr Patrick Süskind.
Dann kam das Manuskript, der Verleger hat es in einer Nacht gelesen. Am nächsten Morgen kam er ins Büro und hat seinem Geschäftspartner Rudolf Betschart auf den Kopf geknallt und hat gesagt, jetzt, Ruedi, haben wir einen Weltbestseller. Auf der Buchmesse kam Franz Josef Görz, der damals für die Vorabdrucke in der FAZ verantwortlich war, zu unserem Stand, händeringend, habt ihr was? Ich habe gerade eine Lücke und suche verzweifelt was. Und am 16. Oktober kam schon die erste Folge in der FAZ. Und danach ging eigentlich alles rasend schnell. Die Leute haben uns die Bude eingerannt. Erstens die Leser, zweitens die Buchhändler. Die Buchhändler haben dann auch gesagt, also bitte, bitte, die Leute rennen uns auch in den Buchläden, die Bude ein. Wir haben das vorverlegt. Der Patrick Süskind wollte 5.000 drucken. Wir haben 50.000 als Startauflage vorgehabt. Aber da das Ganze vorverlegt wurde, hatten die Druckereien Probleme und haben immer nur Zehntausenderweise geliefert.
Über 20 Millionen verkaufte Exemplare. Einer der größten deutschen Bucherfolge des 20. Jahrhunderts. Rund 9 Jahre hält sich der Titel auf der Spiegel-Bestsellerliste. 23 Wochen lang nach dem Erscheinen durchgehend auf Platz 1. Die Werbestrategie des Verlages, genial. Auf der ganzen Welt das gleiche Cover. Eine schlafende Nymphe des französischen Malers Antoine Watteau. Fehlt noch ein Profifoto. Und da kommt Familienfreund Konrad Rufus Müller wieder ins Spiel.
Ich habe eine Kamera und ein Stativ und dann sind wir mit einem Stuhl bewaffnet dann auf den Steg. Da habe ich ihn dann hingesetzt und wollte dieses Porträt machen. Und der Patrick, wohl wissend, dass ich eine Kamera dabei hatte und dass ich ständig in die Kamera geschaut habe und auch den Auslöser gedrückt habe, hat dann nur Unsinn betrieben. Das heißt, er war sehr gelenkig damals, vielleicht ist das heute noch. Er konnte seinen rechten oder linken Fuß hinter seinen Kopf legen. Also er hat nur Blödsinn gemacht, nur Quatsch. Dann habe ich, weiß ich, 5 oder 6 oder 7 von diesen Fotografien vergrößert. Und er hat sich dann eins ausgesucht, was dann als Werbemittel benutzt werden sollte.
Das erste offizielle professionelle Foto des Phantoms. Einen schönen Gestus hat sich da Konrad Rufus Müller für den Schriftsteller einfallen lassen. Den Kopf in die Halbschale der Hand gelegt, Im Zentrum die dunklen Augen, umrandet von einer dünnen Nickelbrille, etwas größer als die von Franz Schubert. Ernst, nachdenklich, melancholisch der Ausdruck. Wenn man länger auf dieses Schwarz-Weiß-Porträt schaut, dann sieht man auch einen leichten Schimmer von Schalk aufblitzen. So bleibt unserem Gedächtnis immer dieser junge Süßkind eingestanzt, der ewig Junge.
Ich war zu der Zeit ganz viel mit ihm zusammen in der Ohmstraße, wo er eine kleine Wohnung hatte. Und wir haben dort sehr gute Weine in größeren Mengen vertilgt. Und er hat mir dann einen Zettel auf den Tisch gelegt, den ich unterschrieben habe. Und auf dem Zettel stand so ungefähr, dass dieses eine Foto von ihm nur zur Veröffentlichung genehmigt worden sei. Ja, und im Jahre 1990, also 5 Jahre nach dem Erscheinen dieses Buches, hatte ich einen Auftrag vom Stern, eine Geschichte über Patrick zu machen. Und da wussten die Herren des Stern, dass ich diese Bilder hatte und die habe ich veröffentlicht. Dann hat ein sehr bekannter Anwalt, der hat mich dann gezwungen einzugestehen, dass ich die Bilder gar nicht veröffentlichen durfte, was ich aber nicht wusste. Aber das war halt klar, nachdem es diesen Text gab. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viel Geld bezahlen müssen an den Patrick, der damals schon ein reicher Mann war.
Man hat doch alles Mögliche geschrieben, das ist ein öffentlichkeitsscheuer Autor. Für mich ist es eine unglaublich große Stärke dieses Autors, dass er sich dem sogenannten Literaturbetrieb völlig verweigert. Denn es geht nicht um Süßkind, es geht um die Literatur. Was ist mit unserer Zeit, wo wir das so pervertieren und so umdrehen, dass wir alles wissen wollen über die Autoren? Ja? Die Autoren sind die neuen Popstars, auch damals schon Spiegelcover, ich erinnere daran. 1999 hat sich die junge Generation, ich sage in Anführungsstrichen, was wir machen müssen, hat sich vermarkten lassen. Alle haben sich eine Blechtrommel umhängen lassen. Die haben sich alle inszenieren lassen. Das sind unsere Zeiten. Und dazwischen steht dieser Süßkind, der sagt, nee, ich mach sowas nicht. Und das ist für mich eine unglaublich große Stärke.
Das Versprechen, dass er mit 70 Jahren ein Interview geben wird, wird Patrick Süßkind auch dieses Mal nicht einlösen. Und wir werden ihn nicht weiter stören in seinem ganz Intimen. So wird er sich weiter um den Haushalt kümmern, um seinen Sohn, der mittlerweile Philosophie studiert, den Garten, der jetzt im Frühling besonders viel Zuwendung braucht, wird Bücherregale und Holzbänke bauen und seine Kochkünste maximieren und perfektionieren.
Im Supermarkt, auf der Straße, im Bus war seine Anonymität durch die Masse der anderen Menschen gewahrt. Einzig und allein Madame Rocard kannte und erkannte ihn täglich und schenkte ihm ungenierte Aufmerksamkeit. Welche Kleidung er trug, ob er seine Haare gewaschen hatte, was er sich zum Abendessen mit nach Hause brachte, ob und von wem er Post erhielt. Und es wallte in ihm jedes Mal, wenn er an Madame Rocard vorüberging, eine kurze, heiße Welle der Empörung auf. Warum zum Teufel beachtet sie mich schon wieder? Warum lässt sie mir nicht endlich einmal meine Integrität, indem sie mich nicht zur Kenntnis nimmt? Warum sind die Menschen so aufdringlich?
Ein bekannter Unbekannter, der Schriftsteller Patrick Süßkind. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Eva Demmelhuber, die auch Regie führte. Es sprachen Andrea Wildner und Heiko Ruprecht. Ton und Technik Susanne Harasim. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.